Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 12.30 Uhr. Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag von Schweizer Radio DRS. Stellenabbau trotz Gewinn. Novartis, der Schweizer Pharmakonzern, streicht 1.100 Stellen in der Schweiz. Die Basler Regierung ist beunruhigt wegen des Umzugs von Forschungsstellen. Milliardengewinn trotz Betrugsfall. Die UBS übertrifft die Erwartungen. Die Börse reagiert positiv überrascht. Dann die Nachlese zu den eidgenössischen Wahlen. Auch im Ständerat dürfte sich die Mitte durchsetzen. Und im Tagesgespräch der Test. Ist der typische Grünliberale gebildet, politisch unerfahren und erst seit 3 Jahren bei der GLP? Wir fragen den frisch gewählten Roland Fischer aus dem Kanton Bern. Rendezvous. Am Mikrofon sind Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Jonathan Fisch.
Der Pharmakonzern Novartis hat einen Stellenabbau angekündigt. In der Schweiz und in den USA würden rund 2000 Arbeitsplätze gestrichen. Dafür sollen in Niedriglohnländern rund 700 Stellen neu geschaffen werden. Diese Maßnahme sei vor allem nötig, weil die Medikamentenpreise sinken würden, teilt das Pharmaunternehmen mit. Die Gewerkschaft Unia hat den geplanten Abbau heftig kritisiert. Und die Regierung des Kantons Basel-Stadt sucht nun das Gespräch mit der Novartis-Geschäftsleitung. Mit dem Stellenabbau hat Novartis auch die Zahlen für das dritte Quartal bekannt gegeben. Sowohl Gewinn wie auch Umsatz sind gegenüber der Vorjahresperiode deutlich gestiegen. Die Schweizer Grossbank UBS hat im dritten Quartal einen Gewinn von rund 1 Milliarde Franken erzielt. Im Vergleich zum Vorquartal ging er um rund 40% zurück. Der Gewinn kam trotz des Milliardenverlustes zustande, den ein UBS-Devisenhändler in London mit nicht erlaubten Geschäften verursacht hatte. Die UBS konnte allerdings eigene Verbindlichkeiten um 1,7 Milliarden Franken tiefer bewerten. Zum Ergebnis trug auch das Vermögensverwaltungsgeschäft bei, mit einem Gewinn von rund 1 Milliarde. Im Investmentbanking hingegen verlor die Bank rund 650 Millionen. Auch die Deutsche Bank schließt das dritte Quartal besser ab als erwartet, mit einem Reingewinn von 950 Millionen Franken. Das ist allerdings weniger als in den beiden Vorquartalen. Das größte deutsche Bankinstitut leidet, wie andere Banken auch, unter der Euro-Schuldenkrise. In Libyen hat der Übergangsrat den ehemaligen Machthaber Gaddafi und einen seiner Söhne beerdigt, wie der Nachrichtensender Al Jazeera meldet. Über den genauen Ort gibt es keine Angaben. Der Übergangsrat hatte früher gesagt, Gaddafi solle in einem Grab in der Wüste beerdigt werden, in Anwesenheit eines muslimischen Geistlichen. Gaddafi war letzte Woche in seiner Heimatstadt Sirte verletzt und kurz darauf getötet worden. Bei der Explosion eines Treibstofflagers sind in Sirte mehrere Dutzend Menschen ums Leben gekommen. Der Übergangsrat sprach von mehr als 100 Toten und weiteren Verletzten. Die Explosion habe ein großes Feuer ausgelöst. Die Ursache des Unglücks sei noch unklar. Zum Zeitpunkt der Explosion befanden sich besonders viele Menschen auf dem Gelände, weil sie sich nach der langen Stadtbelagerung mit Treibstoff eindecken wollten. In Thailand hat die Regierung die Zeit vom Donnerstag bis kommenden Montag zu obligatorischen Ferientagen erklärt. Die Bevölkerung solle die 5 freien Tage nutzen, um weitere Gebiete zu räumen, die von den Fluten bedroht sind. Nach einem Dammbruch 35 Kilometer nördlich von Bangkok haben die Behörden zudem rund 30.000 Anwohner aufgefordert, das Gebiet sofort zu verlassen. Seit Beginn der Überschwemmungen im Juli sind in Thailand mehr als 300 Personen ums Leben gekommen. Mehr als 100.000 leben in Notunterkünften. Im Osten der Türkei sind 2 Tage nach dem schweren Erdbeben 7 Verletzte geborgen worden. Mehr als 2000 Rettungskräfte sind in der Region Van im Einsatz. Inzwischen wurden die Leichen von mindestens 366 Menschen geborgen. Beim Beben der Stärke 7,2 wurden nach Regierungsangaben rund 1300 Menschen verletzt und 2200 Häuser zerstört. Nun liegen nach Verzögerung durch die Watt die definitiven Parteistärken aus den Nationalratswahlen vor. Dabei kommt die SVP auf 26,6% der Stimmen, ein gutes Prozent besser als in den Hochrechnungen. BDP und Grünliberale erreichen je 5,4%. Mit Ausnahme der CVP kommen praktisch alle Parteien auf leicht bessere Werte als in der letzten Hochrechnung. Dies teilt das Bundesamt für Statistik mit. Auf die Sitzzahl haben die Änderungen keinen Einfluss. Im Alter von 87 Jahren ist der Journalist Peter Übersachs gestorben, wie der Weltwoche Verlag bekannt gab. Übersachs war unter anderem Chefredaktor des Blick. Unter seiner Führung erreichte die Boulevardzeitung in den 80er Jahren eine Rekordauflage. Nach seiner Pensionierung war Peter Übersachs für verschiedene Zeitungen tätig. Er schrieb unter anderem für die NZZ am Sonntag und die Weltwoche.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Novartis, 2,5 Milliarden Dollar verdienen und über 1000 Stellen streichen in der Schweiz. Wie geht das zusammen, fragen wir.
Das kommt ein Kahlschlag gleich für den Pharma-Standort der Schweiz. Und man muss sagen, dass da modernes Raubrittertum auf dem Buckel der Arbeitnehmenden betrieben wird.
Sagt zum Beispiel der Gewerkschafter. Überraschend, aber im positiven Sinn, die Gewinnzahlen der UBS. Wir erklären. Erklärungen suchen wir auch zur Chance der SVP bei den anstehenden Ständeratswahlen. Und wir lüften im Tagesgespräch einen Teil des Geheimnisses. Wer steckt hinter den neuen Grünliberalen im Nationalrat? Außerdem, Hausaufgaben nicht gemacht. Silvio Berlusconi kommt ohne konkrete Sparvorschläge an den EU-Gipfel. Merkel und Sarkozy wird's nicht freuen. Und Haushaltshilfe von zu oberst, wie Barack Obama seinen spanischstämmigen Wählern finanziell unter die Arme greift. Und da wir bei den Finanzen sind, gleich weiter zur Börse.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.760 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu 1.22,50 gehandelt, der Dollar zu 87,85 Rappen. Das Wetter. Im Norden ist es am Nachmittag wechselhaft, ab und zu fällt etwas Regen, vor allem in der Romandie und am Jura. In den Alpen wird der Föhn allmählich schwächer. Im Süden regnet es kräftig, oberhalb von 1100 bis 1600 Metern schneit es. Die Temperatur erreicht 10 Grad, in den Föhngebieten bis 20 Grad. Morgen Vormittag regnet es im Süden und Osten noch ab und zu, sonst wird es wieder sonniger. Am Donnerstag ist es oft sonnig, in den Alpen erneut föhnig. Im Mittelland und im Süden hat es Hochnebelfelder. Die Höchstwerte liegen bei 11 bis 16 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Region Zürich vor dem Schöneichtunnel stadteinwärts stockender Verkehr.
Es ist eine Hiobsbotschaft für Basel und Nyon. Novartis streicht in der Schweiz in den kommenden Jahren also 1100 Arbeitsplätze. Und das, obwohl Novartis im dritten Quartal erfolgreich gearbeitet hat. Wie rechtfertigt da Novartis den massiven Stellenabbau? Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr ging der Frage nach.
Novartis ist ein gesundes Unternehmen mit einem Umsatz von rund 15 Milliarden Dollar im dritten Quartal und einem Gewinn von knapp 2,5 Milliarden Dollar. Damit das Geld auch in Zukunft so üppig fließt, will das Unternehmen nun Stellen abbauen. Überkapazitäten sollen weg. Denn das wirtschaftliche Umfeld werde immer schwieriger, sagte Novartis-Chef Joe Jimenez in einer Videobotschaft.
While our results are good, we're facing an increasingly difficult environment, which is likely to get even tougher over the next 5 years.
Der Druck auf die Pharmaunternehmen, namentlich auf die Medikamentenpreise, nimmt zu. Hinzu kommt, viele Länder sehen sich gezwungen, im Gesundheitswesen zu sparen. Um auch in Zukunft erfolgreich Medikamente herstellen zu können, müsse sich Novartis neu organisieren und die Kosten senken, sagte Konzernchef Joe Jimenez.
So in order to continue to deliver upon our mission of bringing new and innovative therapies to patients, we have to make some structural changes and adapt the way that we operate. Over the next several years, we'll be taking additional steps to reduce our cost base in Switzerland and the US.
Auch in der Schweiz kann sich Novartis dem Druck auf die Medikamentenpreise nicht entziehen, wie der Chef von Novartis Schweiz, Armin Zust, sagt.
Wir haben starke Verschuldungen in den Staaten, das betrifft nicht direkt die Schweiz, das dazu führt, dass ganz enormen Druck auf die Preise der Medikamente ausgeübt wird. In der Schweiz ist es mit den Medikamentenpreisen dasselbe. Wir hatten etwa 120 Millionen Verkäufe verloren in den letzten 3 Jahren in der Schweiz allein durch Preissenkung.
Nun wird gespart. Konkret macht Novartis 2 Produktionsanlagen in Basel und Nyon dicht und spart auch in der Verwaltung. In Basel ist aber auch die Forschung vom Abbau betroffen. Forschungsaktivitäten werden von der Schweiz in die USA verschoben. Denn hierzulande ist die Forschung vergleichsweise teuer, nicht zuletzt wegen des starken Frankens. Abbau in der Forschung, das lässt aufhorchen, denn an der Forschung hängt die wirtschaftliche Zukunft des Pharmastandorts Basel.
Es trifft jetzt sicher einige Leute in der Forschung. Wir haben aber die letzten 3 Jahre jährlich 400 neue Stellen geschaffen in der Schweiz. Das ist ein Auf und Ab. Also ich würde auf keinen Fall von einem Abbau sprechen, weil die Schweiz bleibt absolut der wichtigste Standort für unsere Forschung.
Auf dem Novartis Campus am Basler Stadtrand, einer eigentlichen Forschungsstadt, sollen dereinst 10'000 Leute arbeiten. An diesen Plänen halte Novartis fest, sagte Novartis Schweiz-Chef Armin Zust. Novartis ist nach Roche und dem US-Pharma-Multi Pfizer das forschungsstärkste Unternehmen der Welt. Laut einer gestern veröffentlichten Studie baute der Basler Pharma-Gigant seine Forschung im Jahr 2010 um 21% auf $9,1 Milliarden aus.
Ivan Lieberherr. Die meisten Stellen der 1100 baut Novartis in Basel ab. Die Rede ist von 760. Wie reagieren Angestellte, Gewerkschaften und die Basler Regierung auf die schlechten Nachrichten? Unser Basel-Korrespondent Martin Jordan hat nachgefragt.
Der Campus von Novartis ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich und eine Anfrage, um Zugang zum Campus zu erhalten, ist bis jetzt unbeantwortet geblieben. Nur außerhalb des Firmengeländes, dort wo sich Raucherinnen und Raucher treffen, ist ein Kontakt mit Novartis-Angestellten möglich. Bei ihnen ist das Verständnis für den Stellenabbau gering.
Es ist natürlich eine gute Gelegenheit mit Euro-Schwäche, Dollar-Schwäche, um die Produktion wieder ein bisschen zu verlagern.
Heute hat ja Novartis auch Umsatzsteigerung, Reingewinnsteigerung bekannt gegeben. Haben Sie Verständnis denn für so eine Abbaumaßnahme?
Nein, eigentlich nicht. Aber man kann nichts machen dagegen.
Man muss damit leben, ne? Ist schade, aber man kann nichts dafür, oder? Kann man etwas machen dagegen?
Haben Sie Angst um Ihren eigenen Arbeitsplatz?
Ja, immer.
Verunsichert zeigt sich auch ein Forscher, der zwar nichts ins Mikrofon sagen wollte, aber im Gespräch erklärt, dass es auf seiner Abteilung nicht weniger, sondern mehr Leute bräuchte. Die Mitarbeiter seien am Limit und es käme immer häufiger zu Burnouts. Im vergangenen Jahr habe es gar 2 Selbstmorde gegeben. Deutliche Worte zum Stellenabbau findet auch ein pensionierter Novartis-Mitarbeiter.
Also das finde ich ein bisschen eine traurige Sache, wenn man so viel Geld verdient. Ist das ein bisschen gemein, finde ich. Wenn sie jetzt finanzielle Probleme hätten, dann würde ich schon sagen, sie müssen abbauen. Aber nicht, wenn man jedes Jahr mehr verdient, ist das nicht normal. Man kann die Leute auch nicht einfach heimschicken und ins Ausland gehen, oder?
Die Novartis-Angestellten hätten kein Verständnis für die Abbaupläne, meint auch ein Mitarbeiter einer externen Firma, die auf dem Novartis-Campus tätig ist.
Es wird also schwieriger, die Konzerne, wenn alles grösser werden, grösser, und man hat eigentlich das Gefühl, das Kleine, die bekommen nie genug. Und schlussendlich ist der, der jeden Tag hier arbeiten und das Beste gibt, ist der, der oft darunter leidet.
Für den Forschungsstandort Basel ist der Stellenabbau bei Novartis kein gutes Signal. So meint der Basler Wirtschaftsminister Christoph Brutschin.
Ich zweifle so, der einen Einschnitt, weil jetzt erstmals hier auch eine Forschungsgruppe betroffen ist. Etwa 270 Mitarbeitende nach meinen Informationen. Und das ist zweifelsohne ein Rückschlag für den Forschungsstandort Basel.
Von einem tiefen Einschnitt bei Novartis spricht auch Toja Krummenacher von der Gewerkschaft Unia. Angesichts der Gewinnzahlen, die Novartis heute vorgelegt hat, sei der Stellenabbau völlig unverständlich und nicht akzeptabel.
einfach Arbeitsplätze zu vernichten, um die Produktivität wieder zu steigern und damit Profitmaximierung zu betreiben bei einem Unternehmen, das bereits bombastische Kennzahlen für ihre Aktionäre ausweist, ist nicht akzeptabel, ist auch nicht nachvollziehbar und nicht verständlich.
Die Enttäuschung über die Streichung von 760 Stellen ist in Basel groß. Allerdings sind viele Novartis-Angestellte nicht gerade überrascht darüber, da sie solche Streichkonzerte schon mehrmals erlebt haben.
Die Schweizer Grossbank UBS präsentiert einen Gewinn von rund 1 Milliarde Franken im dritten Quartal. Und das trotz Milliardenverlust, welchen der Investmentbanker der UBS in London zu verantworten hat. Diese Zahlen sind eigentlich die letzten des alten UBS-Chefs Oswald Grübel. Vorgestellt hat sie heute aber der neue und erst provisorische UBS-Chef Sergio Ermotti. Und Ermotti hat auch über die Zukunft der UBS gesprochen. Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann hat zugehört.
Angekündigt hatte die UBS einen in Anführungszeichen moderaten Gewinn. Nun also 1 Milliarde Franken. CEO Sergio Ermotti.
Ja, ist die obere Grenze von einem moderaten Gewinn. Klar, wir haben unsere Mitarbeiter haben sehr gut gearbeitet, trotzdem dieser Unfall in London. Dazu sind unsere Sparmaßnahmen schneller reingekommen als erwartet. Und letztlich, ich glaube, dass die Marktumfeld hat auch etwas geholfen.
Konkret fährt die UBS zurzeit Geschäftsbereiche zurück und baut Stellen ab. Beides entlastet die Bilanz offenbar nun schneller als erwartet. Der Grossbank hilft aber ironischerweise auch, dass sich ihre Kreditwürdigkeit verschlechtert hat. Dadurch sind nun aus Sicht der Buchhaltung ihre Verbindlichkeiten weniger wert, und zwar ungefähr so viel, wie der angeklagte Investmentbanker in London verzockt hat, nämlich 2,3 Milliarden Dollar. Zum Unfall, wie die UBS den Vorfall in London nennt, sagt Sergio Ermotti heute nicht viel Neues.
Ja, es ist wie wenn ein Pilot die Maschinen starten würde, obwohl die Kontrolllampen zeigen, dass er soll dort bleiben.
Verschiedene Mitarbeiter hätten also ihren Job nicht gemacht bzw. weggeschaut. Was die künftige Strategie betrifft, will sich Sergio Ermotti noch nicht in die Karten blicken lassen. Klar sei aber, dass das Investmentbanking weiter zurückgebunden werde. Den Eigenhandel, also die Spekulation auf eigene Rechnung, will Ermotti so weit möglich aus der UBS verbannen.
Das haben wir schon seit langer Zeit zurückgefahren und werden wir in Zukunft noch mehr machen. Ich glaube, das ist nicht mehr ein Geschäft für die UBS in Zukunft.
Der 51-jährige Tessiner ist also mitten in der Ausarbeitung einer neuen Strategie, um die Bank in eine stabilere Zukunft zu führen. Obschon er gar nicht weiß, ob er in den nächsten Monaten zum definitiven UBS-Chef erkoren wird.
Auf diese Strategie arbeiten wir schon seit der Sommerzeit und die Strategie ist auch gemacht vom Verwaltungsrat. So ist nicht nur meine Strategie, sondern ist das Group Executive Board und zusammen mit unserem Verwaltungsrat. So ist kein großes Problem.
Dass Ermotti den Job möchte, daraus macht er kein Geheimnis. Die grösste Schweizer Bank zu führen, ist für viele Schweizer Banker schließlich das höchste der Gefühle. Zurückhaltender gibt sich der UBS-Chef, wenn es um konkrete Ziele geht. Anders als sein Vorgänger Oswald Grübel will er keine genauen Gewinnzahlen nennen, an denen er dann gemessen werden könnte.
Ich glaube, dass vielleicht auf Deutsch weiß es nicht, Sustainability von unseren Resultaten, dass wir welche sind, eine gute Return für unsere Shareholders, und Zufriedenheit unserer Kunden und Mitarbeiter. Aber klar, es wird nicht ganz präzise Zahlen, weil heutzutage ist es unmöglich, präzise Zahlen zu geben.
Eckwerte der neuen Strategie gibt die UBS am 17. November bekannt. Ob Ermotti oder ein anderer diese umsetzen wird, entscheidet der Verwaltungsrat in den nächsten Monaten.
LV1, Sie hören Rendezvous. Der neue Nationalrat ist komplett, der Ständerat erst etwa zur Hälfte. In 13 Kantonen braucht's zweite Wahlgänge. Das Taktieren in den Parteien um Antreten, Angreifen, Verteidigen oder sich zurückziehen, ist in vollem Gange. Christine Wanner mit einem Zwischenstand der Dinge.
Eine Dunkelkammer sei der Ständerat und die SVP müsse dringend besser darin vertreten sein. So blies die SVP zum Sturm aufs Stöckli. Doch dieser Sturm hat nicht stattgefunden. Wird er auch nicht, auch wenn von den 46 Ständeratssitzen noch 19 offen sind. Der Politologe Hans-Peter Kresi sagt dazu:
Es zeichnet sich ab, dass diese Strategie der SVP völlig fehlgeschlagen ist. Also sie sagen jetzt, es sei nicht darum gegangen, in die zweite Kammer gewählt zu werden, sondern es sei vor allem darum gegangen, eine zweite Wahlrunde zu erzwingen. Das ist sicher geglückt, aber das kann ja nicht ihr Ziel gewesen sein, da sie doch wollten, dass die Kammer anders zusammengesetzt ist.
Bisher hatte die SVP 7 Ständeräte. Nach dem Wahlsonntag ist sie erst bei 4 Mandaten. In Zürich und Aargau sieht es schlecht aus für den zweiten Wahlgang. Realistisch sind die Chancen in Bern mit Adrian Amstutz und in St. Gallen mit der Kampfkandidatur von Parteipräsident Toni Brunner. Unter dem Strich bleibt in diesem Szenario ein Sitzverlust. Wohl deshalb will SVP-Präsident Brunner aufs Ganze gehen. In Schwyz, Thurgau und Schaffhausen hat die SVP im ersten Wahlgang ihre bisherigen Sitze verteidigt. In allen 3 Kantonen ist aber der zweite Sitz noch offen. Die SVP solle versuchen, auch diese zweiten Sitze zu erobern, sagt Brunner.
Ich würde es gerne sehen, wenn man in diesen Kantonen eine zusätzliche Kandidatur prüft. Und so wie ich auch informiert bin, tut man das auch. Wer nicht wagt, kann nichts gewinnen.
Besser im Rennen liegt die SP, die jetzt bereits auf ihre bisherigen 8 Sitze kommt. In der Waadt scheint ein weiterer Sitz so gut wie sicher. Die SP dürfte also mindestens einen Ständeratssitz zulegen. SP-Präsident Christian Lefrat.
Das wäre auch eine positive Bilanz. Wir werden aber in den übrigen Kantonen noch alles geben. Wir haben sehr starke politische Figuren, die dort antreten. Paul Rechsteiner, Franco Cavalli. Ich hoffe, dass es gelingt, in diesem Kanton ein positives Ergebnis zu erreichen.
Löwra spricht den Tessin, St. Gallen und auch Bern an. Nur in diesen 3 Kantonen darf die SP nicht fix mit weiteren Sitzgewinnen rechnen. Die CVP, die bisher zusammen mit der FDP die Politik der kleinen Kammer bestimmt hat, liegt gut im Rennen. Sie dürfte mit 14 Mandaten gleich stark wie bisher bleiben. Dies, auch wenn es voraussichtlich zu Verschiebungen in einzelnen Kantonen kommt. Den möglichen Verlust im Kanton St. Gallen könnte sie mit einem Gewinn im Kanton Solothurn wettmachen. Das ginge zulasten der FDP-Liberalen, die ihre 12 Sitze voraussichtlich nicht halten werden. Nebst in Solothurn muss die FDP um ihre Sitze in Schaffhausen und im Tessin bangen. Realistisch dürften unter dem Strich 10 Mandate sein. Die Grüne Partei, die GLP und die BDP dürften ihre Sitze halten. Kurz gesagt, die alte Mitte von FDP und CVP dürfte ihre Mehrheit im Ständerat verteidigen. Sie dürfte leicht verlieren und wenn, dann an die SP. Die Politik im Ständerat dürfte entsprechend konsensorientiert, das Klima das einer Chambre de Réflexion bleiben.
Italiens Regierungschef Silvio Berlusconi ist unter Druck. Nicht nur in Italien selber, sondern auch im Ausland. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Sarkozy haben Berlusconi am Sonntag eingeheizt, er solle an den morgigen EU-Gipfel mit weiteren Sparvorschlägen anreisen. Das wird schwierig nach dieser Nacht. Berlusconi hatte in der gestrigen Sondersitzung des Kabinetts keinen einzigen Reformvorschlag durchgebracht. Ich fragte Massimo Agostinis in Rom, heißt das, dass Silvio Berlusconi morgen mit leeren Händen nach Brüssel an den Gipfel reist?
Nicht ganz. Es heisst, er würde mit einem Maßnahmenkatalog nach Brüssel reisen und einem genauen Zeitplan, bis wann die italienische Regierung welche Reformen umsetzen möchte. Nötig ist das eben geworden, weil gestern Nacht Berlusconi nichts durchbekommen hat. Allerdings wird man in Brüssel diesem Papier nicht sehr viel Gewicht beimessen, weil sie wissen, auch in Brüssel, Berlusconis politisches Überleben hängt an einem seidenen Faden. Es wird angenommen, dass er ungefähr im Februar stürzen könnte und deshalb wird dieses Papier dann nicht mehr so wahnsinnig wertvoll sein.
Schauen wir trotzdem diese Maßnahmen etwas genauer an. Welche Möglichkeiten werden denn in Italien diskutiert, um diese 1.900 Milliarden Schulden abzubauen?
Nun, dass Italien die 1.900 Milliarden Schulden wird abbauen können in kürzester Zeit, davon geht eigentlich niemand davon aus. Es geht in allererster Linie darum, dass dieser riesige Berg nicht noch weiter anwächst. Ein großer Anteil an diesem Schuldenberg, der hat das Rentensystem, das in Italien ungerecht und vor allem sehr, sehr teuer ist. Es gibt immer noch dieses sehr italienische Modell, dass man nach 40 Jahren Arbeiten in die Pension gehen kann. Das bedeutet, es gibt Babyrentner, welche mit 57 oder 58 bereits in Rente gehen. Und das sind sehr, sehr teure Fälle. Es gibt auch andere Maßnahmen, die diskutiert werden, beispielsweise die Liberalisierung des Arbeitsmarktes. Unternehmer welche 15 Personen angestellt haben oder mehr, die kriegen diese Leute fast nicht los, selbst wenn sie in größter finanzieller Krise sind. Oder Unternehmer müssen für Leute, welche von sich aus künden, riesige Abgangsentschädigungen bezahlen. Das sind alles Dinge, die eigentlich heute keinen Platz mehr haben in einem halbwegs modernen Wirtschaftsleben.
Das Thema Renten war gestern Thema in der Kabinettssitzung und Rentenalter 67 hatte in der Sitzung offenbar gar keine Chance. Warum eigentlich?
Die Lega Nord, der Juniorpartner von Silvio Berlusconi, von deren Unterstützung Silvio Berlusconi zu 100% politisch abhängig ist, die Lega Nord, sie hat beschlossen, dass sie keine Änderungen am aktuellen Rentensystem will. Sie tut das nicht aus Vernunftgründen, sondern die Lega hat bei den Wahlen vor einem halben Jahr, bei den Regionalwahlen, massive Verluste gerade in Norditalien erlitten. Sie ist seither zerstritten, heftigst zerstritten, beinahe in zwei Teile geteilt. Und sie möchte nun mit diesem Geschäft, also mit der Verteidigung des aktuellen Rentensystems, wieder als kompakte Partei dastehen und natürlich neue Wähler ansprechen.
Offenbar soll der umstrittene Ministerpräsident Silvio Berlusconi gestern auch seinen Rücktritt angeboten haben. Das sei abgelehnt worden. War das einfach eine Drohgebärde von Berlusconi, eine mehr?
Ich glaube, dieses Mal ist es nicht einfach eine leere Drohgebärde, sondern Berlusconi hat selber in verschiedensten Zeitungen gesagt, er habe keinen Plan B, wenn das jetzt, also diese Rentenreform, welches Kernstück des ganzen Plans ist, wenn das nicht durchkommt, dann wisse er auch nicht weiter. Das heißt, Berlusconi ist wirklich selber, der immer von sich überzeugt ist, auch in letzter Minute das Ruder noch rumreißen zu können. Er weiß derzeit nicht mehr weiter. Aber man ist dann zum Schluss gekommen, dass wenn Berlusconi jetzt zurücktreten würde und eine Übergangsregierung immer noch von Mitte rechts ans Ruder käme, dass dies der schlechteste Augenblick ist, weil Brüssel nicht wieder mit verschiedensten italienischen Leuten quasi sprechen möchte, sondern eine Person haben möchte und hofft, damit besser die Eurokrise bewältigen zu können.
Sagt Massimo Agostinis. Die Hypothekenkrise. In den USA begann sie und riss die Weltwirtschaft in die Krise. Noch heute sind in den USA 11 Millionen Häuser belastet mit Hypotheken, die höher sind als der Wert des Hauses. Amerikanische Ökonomen bezeichnen solche Häuser als «unter Wasser». Wer ein Haus unter Wasser hat, bezahlt im besten Fall viel zu hohe Hypothekarzinsen. Im schlechtesten wird das eigene Haus zwangsversteigert. Jetzt verspricht Präsident Obama den bedrängten Hausbesitzern Hilfe. Am Parlament in Washington vorbei. Max Ackermann.
Die USA kommen wirtschaftlich einfach nicht vom Fleck. Und nirgendwo ist die Lage so dramatisch wie in Nevada. Wir haben die höchste Rate an Zwangsversteigerungen, sagt John Ralston von der Zeitung Las Vegas Sun. 6 von 10 Hausbesitzern hier sind unter Wasser. Dazu kommt die höchste Arbeitslosigkeit im Land. Präsident Obama ist an den genau richtigen Ort gekommen, um sein Hilfsprogramm für Hausbesitzer vorzustellen.
President Obama stepped right into one of the worst parts of that housing crisis today in Las Vegas.
Bis zu 1 Million Hausbesitzer sollen künftig von etwas günstigeren Hypothekarzinsen profitieren können, verspricht Präsident Obama in Las Vegas.
There are still millions of Americans who have worked hard and acted responsibly, but now that their homes are worth less than they owe on their mortgage, they're having trouble getting refinancing, even though mortgage rates are at record lows.
Wer seine Hypothekarzinsen stets pünktlich bezahlt hat und wer seine Schulden durch die halbstaatlichen Hypothekarbanken Fannie Mae und Freddie Mac gedeckt weiß, soll Anspruch haben auf günstigere Kreditbedingungen, selbst wenn die Hypothek heute höher ist als der Wert des Hauses. Das war bis jetzt nicht möglich, ist aber Teil von Präsident Obamas neuestem Konjunkturprogramm. Eine 450 Milliarden Dollar Spritze soll Arbeitsplätze schaffen und die Wirtschaft wieder in Gang bringen. Die Republikaner und auch einige Demokraten, die um ihre Wiederwahl fürchten, blockieren aber das Gesetz zum Ärger des Präsidenten.
We can't wait for an increasingly dysfunctional Congress to do its job. Where they won't act, I will.
Wenn das Parlament nicht handle, dann handle er, dass die Botschaft, die der Präsident jetzt ins Land hinausträgt, in Nevada. Hier leben viele Hispanics, spanischsprachige Amerikaner. Sie sind eigentlich verlässliche Obama-Wähler, wurden aber von der Krise besonders hart getroffen. Jetzt müsse der Präsident sehr hart um ihre Gunst kämpfen, sagt John Ralston im Fernsehsender PBS.
A community that voted for him, but has been very hard hit, very upset, and his numbers are not nearly so good with Hispanics right now in this state.
Nevada aber muss Obama nächstes Jahr gewinnen, wenn er wiedergewählt werden will. Auch deshalb die Unterstützung für die bedrängten Hausbesitzer. Eine Unterstützung, die zwar längst nicht so hoch ist, wie wenn das Parlament das ganze Konjunkturpaket verabschieden würde, aber immerhin ein paar hunderttausend Leuten etwas Erleichterung bringt und dem Präsidenten eine Imagekorrektur. Obama wird ja immer lauter Führungsschwäche vorgeworfen. Jetzt kann er sich wieder als Macher präsentieren.
Max Ackermann. Punkt 1, Zeit fürs Tagesgespräch mit Roland Fischer. Mit wem, fragen Sie sich vielleicht. Er ist einer der neu gewählten Grünliberalen im Nationalrat. Das Tagesgespräch mit nach den Schlagzeilen dieses Mittags und die hat Jonathan Fisch.
2000 Stellen, so viele Arbeitsplätze will der Pharmakonzern Novartis in den nächsten Jahren streichen. Alleine in der Schweiz sind über 1000 Stellen betroffen. 1 Milliarde Franken, so viel hat die Grossbank UBS im dritten Quartal verdient. Der Gewinn kam trotz des Milliardenverlusts zustande, den ein UBS-Mitarbeiter mit nicht erlaubten Geschäften verursacht hatte. 26,6%, so groß ist der Wähleranteil der SVP, nachdem die definitiven Ergebnisse der Nationalratswahlen vorliegen. Damit ist die SVP mehr als 1% stärker als in den Hochrechnungen prognostiziert, wie auch die SP.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.